Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Mein heutiger Gast ist einer der am besten vernetzten Menschen in der Logistik. Seit gut 25 Jahren, vielleicht sind es ein bisschen mehr, ist er zwischen Wissenschaft, Unternehmen, Verbänden, Politik unterwegs. Einige nennen ihn auch eine Konstante in der Logistik. Und ja, ich würde sagen, er ist so etwas, für mich ist er so etwas wie ein Seismograf der Branche, wenn man wissen will, wie die Dinge gerade stehen, kann man ihn direkt fragen. Seit 2021 ist er hauptberuflich Geschäftsführer des LogIT Club e.V., einem der Träger des Kompetenznetz Logistik NRW. Heute sprechen wir darüber, was sich in den letzten Jahren verändert hat in der Branche, welche Trends wirklich Substanz haben und was die Logistik in NRW und bundesweit in den nächsten Jahren prägen wird. Inklusive der Frage, das will ich auch gerne von ihm wissen, wie wir als Branche sichtbarer und widerstandsfähiger werden. Ihr habt es erraten, die Rede ist natürlich von Peter Avelmann und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen im Podcast, Peter.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Pelagie.
Ja, sehr schön, dass du hier bist. Ich habe es gerade gesagt, du hast einen starken NRW-Bezug heute. Meine Frage an dich ist, warst du schon immer in NRW oder wie ist das entstanden?
Also, vielleicht fange ich mal ganz klein an. Also geboren bin ich tatsächlich in Hamburg. Allerdings muss ich dazu sagen, wirklich nur geboren. Meine Eltern wohnten damals in Schleswig-Holstein wegen dem Job meines Vaters. Und wir sind dann umgezogen an den Rand des Ruhrgebiets Anfang der 70er Jahre. Also da war ich so anderthalb. Insofern fühle ich mich eigentlich als Kind des Ruhrgebiets und Kind von NRW. Wenngleich ja dieses NRW so ein bisschen, ja, bisschen schwierig ist in der Außenkommunikation, finde ich immer. Also es gab mal einen Staatssekretär hier im Wirtschaftsministerium, der hat immer bei seinen Auslandsreisen überall erzählt, everybody knows BMW, nobody knows NRW. Und ein bisschen ist das auch so, ne? Also wir haben halt, es ist halt ein Riesenflächenland und es gibt so viele unterschiedliche Charaktere an Menschen hier, von Ostwestfalen bis Köln oder Aachen, sodass es vielen Leuten schwerfällt, sich mit NRW zu identifizieren, sondern sie identifizieren sich eher mit dem kleinräumigeren Bereich, in dem sie wohnen. Ich tue das, aber das hatte eben auch mit meinem Beruf zu tun, weil ich tatsächlich mein ganzes Berufsleben zumindest in NRW gehostet war, auch in NRW studiert habe, in Bochum, aber natürlich im Rahmen meiner Tätigkeiten extrem viel unterwegs war, Deutschland und auch über, also in Deutschland und auch über Deutschland hinaus. Und irgendwie, ja, hat es sich halt relativ schnell früh ergeben innerhalb meines Berufslebens, dass ich irgendwie diese Logistik und das Thema Bedeutung der Logistik für die Wirtschaft hier in NRW ausleben durfte. Du sagtest es vorhin, seit 25 Jahren, sind tatsächlich genau 26 Jahre jetzt. Das war im Februar 2000, dass sozusagen das Land NRW die Entscheidung traf, man müsse sich doch mal mit Logistik beschäftigen, weil es ja doch ganz anscheinend eine nicht unwichtige Branche ist. Heute muss ich sagen, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen dieses Wort Logistikbranche, weil ich finde, das wird dem Thema nicht gerecht. Weil Logistikbranche ist ja eigentlich nur derjenige, der es als Dienstleistung tut. Mhm. Aber es wird ja auch bis heute noch ungefähr die Hälfte der Logistikleistung von Unternehmen selbst erbracht Und eigentlich gibt es ja kaum oder eigentlich fast kein Unternehmen, was nicht irgendwie mit Logistik zu tun hat. Weil wenn ich handle, wenn ich irgendwas mache, wenn ich was herstelle, überall spielt Logistik eine große Rolle. Und deswegen spreche ich eigentlich immer eher von der Unternehmensfunktion Logistik als von der Branche. Weil eigentlich ist es genauso eine Querschnittsfunktion wie IT, ne, die irgendwie auch jeder braucht. Auch da sagt man teilweise ja IT-Branche, aber auch da ist es dann eigentlich nur diejenigen, die es als Dienstleistung tun. Und das springt halt ein bisschen kurz.
Ja, jetzt hast du uns aber hier ganz schnell durch dein Leben mitgenommen, Peter.
Richtig was reingeballert.
Kaum bist du geboren, schon sind wir in NRW mitten in der Logistik. Lass uns ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen. Du hast erwähnt, du hast in NRW auch studiert. Was hast du denn studiert?
Ja, ich bin tatsächlich so ein ganz komischer Mensch. Ich habe Geografie studiert. Ich bin Diplom-Geograf, habe in Bochum Geografie studiert, mit den Nebenfächern öffentliches Recht, so bei den Juristen, und Verkehrswesen bei den Bauingenieuren. Also so eine wilde Mischung. Ja, Geografie ist ja so ein sehr, sehr breites Studium, ne, wo man irgendwie alles und nichts machen kann. Ich habe Studienkollegen gehabt, die nach dem Abschluss im Reisebüro gearbeitet haben. Also ganz, ganz schräg.
Hast du noch gute Verbindungen dahin zu den Kollegen im Reisebereich?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich davon extrem weit entfernt. Also es gibt noch so ein, zwei, die ich schon mal treffe. Aber im Großen und Ganzen habe ich das studiert und es war ein sehr spannendes Studium. Ich habe das gerne gemacht. Habe dann aber irgendwann im Hauptstudium dieses Thema City-Logistik für mich entdeckt. Das war so in den 90er Jahren ja mal ein absolutes Hype-Thema. Und das war dann irgendwie auch der Einstieg für mich in die Logistik. Hatte meine Diplomarbeit dann über City-Logistik geschrieben, in einem mittelgroßen Ort, mit dem Ergebnis, dass es da nicht funktioniert im Übrigen. Hab dann tatsächlich als ersten Job, das war wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Projekt und das hat mich, glaube ich, auch geprägt für die weitere Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich das City-Logistik-Projekt in Essen als Projektmanager leiten dürfen. Das war damals ein Projekt im Rahmen eines großen NRW-Forschungs- und Förderprojekts, Stadtlogistik NRW. Da hat das Land damals mehrere Millionen D-Mark noch irgendwie in solche Projekte gesteckt und es gab, glaube ich, 20 Modellstädte. Eine davon war Essen. Und in Essen gab es, und das war damals so ein bisschen en vogue, ist leider muss ich sagen, an vielen Stellen wieder eingeschlafen, gab es so einen Güterverkehrsrundentisch, ne, wo dann sich Stadtplaner, sag mal, Ordnungsamt, Spediteure und andere Logistikbeteiligte getroffen haben, um über ihre Probleme im Stadtverkehr zu reden. Und aus diesem runden Tisch ist dann irgendwann eben die Idee gekommen, komm, wir machen so ein Projekt. Das haben am Anfang 8 Spediteure aus Essen und direkter Umgebung getragen. Später sind dann 2 ausgetreten, da waren es dann noch 6. Und als ich dann dazu kam, war man halt an dem Punkt, dass man gesagt hat, so, jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun. Wir gründen jetzt eine GmbH und wir brauchen irgendjemanden, der das regelt. Und dann bin ich eingestellt worden, halt mit dem Ziel, das weiterzuentwickeln, habe dann eine GmbH gegründet, was auch echt spannend war, weil wie gründet man eigentlich eine GmbH? Ich bin dann in irgendwelche Bibliotheken, habe mir Bücher ausgeliehen. Heute würde man im Internet nachgucken, das war damals noch nicht so werthaltig. Hab dann irgendwie einen Gesellschaftervertrag entworfen, das dann immer wieder abgestimmt mit allen Beteiligten, was ja, mir viele Lektionen gelehrt hat. Also es gab einen, ich will ihn jetzt nicht namentlich nennen, aber ein großes Unternehmen, was auch beteiligt war, die schickten dann irgendwie 2 Tage vor Unterzeichnung der Gesellschafterverträge noch einen 10-seitigen Brief, was sie alles geändert haben möchten. Na, worauf ich natürlich als gerade Berufsanfänger erstmal in Panik ausbrach, dachte, oh je, alles wieder absagen, das wird nichts. Hab dann den Geschäftsführer angerufen und der sagte, ah, bleiben Sie mal ganz ruhig. Ja, die Rechtsabteilung will auch nur zeigen, dass sie für irgendwas da ist. Wir suchen uns jetzt mal zwei völlig unkritische Punkte raus, die ändern wir noch und alles andere, das bügele ich dann hier schon glatt. Ja, also insofern, das war so, waren so viele Lehren, die man da hatte. Das Zweite, was ich da mitgenommen habe, war halt dieses Netzwerken, weil ich eben da als Stadtlogistikmanager in Essen eben auch die Schnittstelle war zum Einzelhandelsverband, zu IHK, ne, zu den Händlern, weil wir eben in Essen die Idee hatten, nicht nur eine Belieferung zu bündeln, also dass sechs Spediteure gemeinsam, am Anfang waren das ein oder zwei Postleitzahlbezirke beliefern, sondern dass eben auch Händler, die dort sitzen, das war der Essener Innenstadtbereich insbesondere, Händler, die da sitzen, eben auch über uns ihre Waren an Kunden ausliefern können. Und auch ein bisschen E-Commerce war damals schon mit angedacht. Ne? Wir sind, müssen wir nochmal zurückdenken, das war im Jahr 1999. Ne? Also da, auch da hat man schon über das gesprochen, was wir heute haben. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis sich das so richtig durchgesetzt hat, aber ich erinnere mich, dass damals von der IHK eingeladen, auch der damalige Deutschlandchef von Amazon dort mal einen Vortrag gehalten hat. Und der hat damals gesagt, naja, wir wissen, Amazon ist ein Buchladen, das wollen wir aber gar nicht sein. Wir wollen das umfassendste Kaufhaus im Internet werden. So, heute muss man, oder nicht erst seit heute, sondern bestimmt seit 10 Jahren muss man sagen, geschafft, ne, Haken dran. Aber damals konnte sich das so richtig noch keiner vorstellen. So, das habe ich dann gut 1,5 Jahre gemacht und ich sage immer, in dieser Zeit habe ich so ein bisschen eine Speditionskaufmannslehre noch gemacht, weil ich hatte so drei Autochen, ich hatte ein bisschen Lager, ich hatte Disposition, ich musste irgendwie eine Speditionssoftware anschaffen. Also es war so ein bisschen auch Startup-Feeling. Halt mit sechs Spediteuren im Hintergrund war vieles natürlich einfacher, dass man gesagt hat, oh, was habt ihr denn für IT-Systeme? Ja, vielleicht kaufen wir das auch. Und auch sonst man da auf Expertise zurückgreifen konnte. Aber das Thema Kommunikation und Netzwerken hat damals schon eine große Rolle gespielt.
Das heißt, nur damit ich das richtig verstehe, operativ hast du das für dieses Konsortium, sage ich mal, übernommen und konntest du dann auf die Infrastruktur der Gesellschafter auch zurückgreifen oder war das komplett getrennt?
Also zum Teil ja, aber zum größten Teil war es schon getrennt. Also ich hatte meine eigenen Fahrer, ich hatte meine eigenen Autos, ich hatte ein Stück Lager bei einem der Gesellschafter. Das war so ein fließender Übergang eigentlich zwischen einer von den drei, von den sechs macht das mal zu, wir stellen das jetzt ein bisschen professioneller auf eigene Füße. Und das hat sich in den 1,5 Jahren auch deutlich weiterentwickelt. Wir haben dann damals für einen großen Buchhändler im Ruhrgebiet mit mehreren Filialen deren gesamte Logistik übernommen. Der hatte das vorher auch komplett selbst gemacht. Das heißt, wir haben dann kommissioniert für den seine Waren für seine verschiedenen Läden, haben das dann an die ausgeliefert, haben das Leergut zurückgeholt. Also wirklich so, ja, Outsourcing betrieben schon, ne, als kleinen Unternehmen. Und natürlich war dieses Thema der gemeinsamen Auslieferung auch nicht ganz einfach. Da gab es Gesellschafter, die mussten quasi mit einem Mindestumsatz dazu gezwungen werden, auch mal was da abzugeben. Also das, also, na, da ist natürlich gerade in Häusern, da waren einige Konzernangehängte dabei und wenn dann das Haus als Profit Center organisiert ist und der halt wirklich auf jedes kleine bisschen im Stück gut gucken muss, dann sag mal, möchte der vielleicht auch mal nicht eine Ware über die Stadtlogistik ausliefern, sondern gibt das einfach seinem normalen Unternehmer mit und weg ist es. Also das war damals schon ein Problem. Und am Ende des Tages muss man sagen, aus heutiger Sicht, über 20 Jahre später, oder 27 Jahre später, mein Gott, fast 30 Jahre später, muss man sagen, haben sich all diese Konzepte der City-Logistik ja auch nicht durchgesetzt. Weil der erneute Umschlag, der Aufwand, den ich betreiben muss, die Gefahr, die dadurch eben auch, was Beschädigung und Verlust der Ware angeht, die da aufkommt, das sind halt so harte Argumente bis heute, dass es sich halt nicht durchgesetzt hat, dass irgendwelche Firmen gemeinsam irgendwelche Bereiche beliefern.
Ja, spannend zu hören, dass es auch für dich vom Erlebten, sage ich mal, so weit auch zurückgeht mit diesem Thema City Logistik, was sich heute fast wie ein neues Thema anfühlt, aber irgendwie schon ja, ewig da ist, ne?
Ja, also das ist tatsächlich was, das ist ja so ein bisschen der Vorteil, wenn man da schon ein paar Jahre in so einer Branche unterwegs ist, dass manche Hype-Themen man auch anders einordnet, weil man denkt, naja gut, das hatten wir schon mal. Ne? Man muss immer aufpassen, dass man trotzdem offen bleibt, weil ich kann natürlich bei allem sagen, nee, haben wir schon mal probiert, machen wir nicht, machen wir so, wie wir es immer gemacht haben. Das ist natürlich völlig falsch. Aber bei manchen Sachen dann doch mal den Finger in die Wunde zu legen und sagen, naja, wir haben das doch schon mal versucht. Warum hat es denn damals nicht geklappt? Gibt es tatsächlich andere Rahmenbedingungen? Gibt es einen anderen Markt? Hat sich irgendwas Wesentliches verändert? Oder werden wir mit dem Thema genauso wieder vor eine Wand fahren, wie wir das vor 25 Jahren oder 30 Jahren schon mal gemacht haben? Also das ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn man so viel schon gesehen hat. Aber ja, grundsätzlich fand ich die Idee damals nicht falsch. Finde ich sie heute immer noch nicht. Glaube aber auch, ohne repressiven Druck einzelner Stadtverwaltungen wird das nicht funktionieren. Ne? Also man sieht es auch, wenn man es über Deutschland hinaus sieht, in den Niederlanden, in England, in anderen Städten. Es funktioniert überall nur da mit einer gebündelten Belieferung, wo Städte sagen, wir machen zu. Ne? Es kommt nur noch einer rein, es wird ausgeschrieben, alle können sich bewerben, einer kommt rein und alle anderen müssen bei dem abliefern. Nur so funktioniert das, weil es ist einfach nicht wirtschaftlicher, als es selber zu tun.
Also das heißt, da müssen noch andere Beweggründe dahinter sein, dass so ein Konzept dann auch wirklich umgesetzt wird. Ja, sehr, sehr spannend. Wie ging es dann weiter nach der City Logistik, Peter?
Ja, dann ging es weiter. Ich habe nicht so oft gewechselt, tatsächlich in meinem Berufsleben. Eigentlich war ich bei der City Logistik schon bei der Firma SC angestellt, bei der ich dann die nächsten 22 Jahre auch geblieben bin. Und naja, so Ende 99 begab sich das, dass das SCI, ich saß in Essen, also ich war wirklich auch so ein Fremdkörper in diesem Unternehmen zu der Zeit. Ich saß in Essen bei Spediteuren, SCI saß in Köln. Die meisten SCI haben sich eigentlich mit Bahn beschäftigt, ich mich mit City Logistik. Das war wirklich ein Sonderthema. Und Ende 99 bekam ich dann die Frage gestellt: Mensch, Peter, du kennst dich doch mit Logistik aus. Wir haben hier einen Auftrag des Landes, so eine Grundsatzstudie zu Logistik in NRW zu machen. Kannst du dabei helfen? Ja, habe ich bei geholfen. Die Studie wurde dann erstellt, wurde vorgestellt. Und darauf hat dann eben das Land NRW beschlossen, wir machen jetzt eine Logistikinitiative. So, und eine Logistikinitiative zu machen, war zu der Zeit was absolut Neues. Überhaupt die Idee, dass Logistik kein verkehrspolitisches, sondern ein wirtschaftspolitisches Thema ist, war total neu. Ne, weil alle haben gesagt, okay, Logistik, ja, ist Verkehrsministerium. Aber das Verkehrsministerium beschäftigt sich mit Verkehrsrecht, mit Infrastruktur, mit Rahmenbedingungen, aber ja nicht mit den wirtschaftlichen Auswirkungen. So, und diese Studie, die halt insbesondere gezeigt hat, was für eine wirtschaftliche Bedeutung Logistik für NRW hat, mit damals über 600.000 Beschäftigten, eine der größten Branchen im Land, hat halt dazu geführt, dass es im Wirtschaftsministerium so ein Umdenken gab und gedacht hat, na, wenn das wirklich so eine große Branche ist, und die ja durchaus auch im Strukturwandel ist, weil das, was wir heute beobachten, den Strukturwandel in der Logistik, den gab es auch schon vor 25 und 30 Jahren, dann wäre es doch gut, wenn wir da eine Initiative machen. Solche Initiativen sind zu der Zeit in der Regel fremdvergeben worden. Also sie sind in der Regel von jemand anderem gemacht worden, nicht von dem Ministerium selbst. Es gab dann immer einen Counterpart im Ministerium, aber die operative Arbeit hat man quasi outgesourced. Den Auftrag dafür hat wiederum SCI bekommen. Und ich habe dann die Anfrage gekriegt, ob ich nicht ganz von der Stadtlogistik weg will und diese Logistikinitiative mitbearbeiten soll. Mein damaliger Chef und Partner in dem Thema war der Thomas Westphal, später Oberbürgermeister in Dortmund. und ja dann auch davor mal bei Rhenus gewesen. Zu der Zeit war er auch bei SCI und wir haben zusammen sozusagen diese Logistikinitiative in NRW aufgebaut. Andere Bundesländer haben sich das sehr genau angeguckt. Und sag mal, so sind dann später halt auch in Niedersachsen und in Hamburg ähnliche Initiativen aufgeschlagen.
Also hast du da mit im Rahmen von SCI quasi einen Pilot gelegt, in die Welt gesetzt für dieses Thema Logistikinitiative. An der Stelle vielleicht für jemand, der hier zuhört und mit SCI noch nicht so viel anfangen kann. Was hat damals SCI gemacht oder macht noch heute?
Also SC Verkehr ist ein mittelständisches Beratungsunternehmen mit Sitzen in heute Berlin, Hamburg und Köln, damals nur Hamburg und Köln, und beschäftigt sich eben mit allen Themen rund um die Verkehrswirtschaft, also sehr stark Bahn und eben auch das Thema Logistik, weil natürlich, ich sag mal, kommen von der Bahn, kombinierter Verkehr und so weiter, dann das Thema Logistik ja auch recht nahe lag. Und ich war dann seit 2005, glaube ich, 2004, 2005, war ich dann sozusagen der Logistikmensch bei SCI. Also ich hatte, glaube ich, auf der Karte stehen Head of Logistics oder so.
Ja, super. Also das heißt, du hast dann mit dem Thomas Westphal damals dieses Projekt aufgebaut und ja, wie seid ihr da gestartet?
Naja, wie man bei sowas startet, ne? Man muss erstmal irgendwie reinkommen. Ich wusste zwar, wie Logistik funktioniert und ich hatte auch so ein paar Kontakte, aber erstmal gab es eine große Auftaktveranstaltung. Da hat der Staatssekretär oder der Minister vorne gesessen und hat gesagt, so, wir machen jetzt diese Initiative. Und man spricht dann halt mit Verbänden, man spricht mit Unternehmen, und guckt, wo drückt der Schuh, was kann man tun. Und am Ende des Tages haben wir auch damals schon ein ähnliches Portfolio gehabt wie heute. Wir haben Veranstaltungen organisiert, wir haben Gesprächsrunden organisiert, wir haben Papiere geschrieben, ne, um sozusagen das Thema Logistik positiv nach vorne zu entwickeln. Ne, das war damals schon der gleiche Anspruch wie heute, wo das Ganze nicht mehr Logistikinitiative NRW heißt, sondern oder Landesinitiative Logistik NRW hieß es genau, sondern heute eben Kompetenznetz Logistik NRW.
So, heute bist du Geschäftsführer in diesem Netzwerk. Was würdest du sagen, was sind so Eigenschaften, die dich vielleicht ohne dass du es wusstest, prädestiniert haben, so eine Rolle auszuführen?
Ich glaube, es gibt zwei, vielleicht drei wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist, du musst natürlich kommunikativ sein. Wenn du nicht mit Menschen reden kannst, wenn du nicht auf die zugehen kannst, dann wird das nichts. Dann brauchst du damit eigentlich nicht anfangen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du darfst dich selber nicht zu wichtig nehmen. Wenn du immer meinst, du musst nur vorne stehen, dann wird das auch nicht wirklich gut werden, ne? Sondern du musst andere glänzen lassen, du musst andere nach vorne stellen können und musst auch damit zufrieden sein, in der zweiten Reihe zu sagen, okay, ich habe das zwar alles organisiert, aber ein anderer glänzt. Das funktioniert dann auch besser. Und das Dritte ist, du musst auch eine Idee haben und sag mal ein bisschen, ja, du musst Marktkenntnis haben und gleichzeitig eine Idee haben, wohin sich Dinge entwickeln können und sollen. Du musst ja versuchen, auch mit den Themen, die du da bearbeitest, am Puls der Zeit zu sein. Das bekommst du natürlich einerseits durch Gespräche mit anderen, aber das musst du ja auch, du musst ja diese Versatzstücke auch irgendwie zusammenbringen. Und du musst Opportunitäten dann ergreifen, wenn sie sich ergeben. Also insofern so ein bisschen strategisches Arbeiten, sich selbst nicht so ernst nehmen und kommunikativ sein, das wären die drei Sachen, die ich ganz nach vorne stellen würde.
Da merke ich direkt den Berater in dir, Peter. Strukturiert, direkt ein Framework geliefert, das finde ich super. Ich hoffe, jeder hat gut aufgeschrieben, weil ich find's auch sehr, sehr hilfreiche Nordsterne, sage ich mal, wenn für so einen Kontext. Wenn wir jetzt Wenn wir jetzt darüber sprechen, gerade den einen Punkt rechtzeitig die Trends erfassen bzw. die Entwicklungen erspüren, die in der Branche bzw. für Logistikfunktionen sich abzeichnen, wo holst du dir diesen Input oder diese Inspiration, um da auf die richtigen Themen dann zu setzen?
Hole ich mir den, ja. Also, ich habe das gerade schon gesagt, einerseits natürlich aus Gesprächen mit Leuten aus der Logistik. Da helfen solche Formate wie unsere Austauschrunde, die wir im Kompetenznetz im 2-Wochen-Rhythmus machen, wo sich halt ja zwischen 10 und 25 Menschen über die wirtschaftliche Lage der Logistik austauschen. Und auch da bekommt man natürlich so ein gewisses Gefühl. Das zweite ist das Thema, die Fachpresse zumindest zu überfliegen. Also, ich meine, ich erfinde die Welt ja nicht neu, ne? Und es gibt Journalisten, die sich den ganzen Tag mit Trends beschäftigen. Warum also daran dann nicht darauf zurückgreifen? Und das dritte ist, glaube ich, mein Wesen als Geograf tatsächlich. Ich bin ja, wie gesagt, sehr breit ausgebildet, von Klimatologie über Bodenkunde bis Verkehrsplanung. Und genauso breit bin ich auch interessiert. Das heißt, ich höre, wenn ich im Auto besitze, viel Radio. Ich gucke im Fernsehen tatsächlich relativ viel, was andere, also wenig Serien und eher irgendwelche inhaltlichen Dinge. Und bin halt, wie gesagt, sehr, sehr, oder wie soll ich sagen? Also ich würde fast sagen, ich laufe immer mit so aufgestellten Fühlern durch die Gegend. Mhm. Und gucke immer auf allen möglichen Kanälen, wo könnte irgendwas sein, was für uns spannend ist. Da sind sicher, wenn ich das ranken würde, sind die Gespräche mit Menschen aus der Logistik, ob es jetzt Professoren sind, und da hilft mir natürlich auch mein großes Netzwerk, ne? Also ob es Professoren sind, ob es mittelständische Logistikdienstleister sind, ob es IT-Anbieter sind oder Intralogistiker. Jeder hat ja so seine eigene Sicht, ne? Deswegen merke ich auch immer, dass es echt schwierig ist zu sagen, wenn mich einer fragt, wie geht's denn in der Logistik? Sag ich ja, in welchem Bereich denn? Ne? Also, ne, die ticken dann eben doch so unterschiedlich. Und ich meine, das weißt du auch, wenn alleine die verschiedenen Verkehrsträger ticken schon komplett anders. Ne, wenn ich mit jemand aus der Luftfracht rede, jemand aus der Bahn und jemand aus dem Straßengüterverkehr, die haben einfach völlig unterschiedliche Sprachen.
Absolut, ja. Naja. Also und ja, Menschen triffst du ja ganz, ganz viele und ganz oft. Also es gibt kaum eine Messe oder größere Logistikveranstaltung, wo man dich nicht antrifft. Wie oft bist du im Monat, in der Woche unterwegs, Peter?
Das schwankt total. Wir machen ja bei uns so ein Programm, was, sag mal, zwischen Online-Formaten und Präsenzformaten hin und her läuft. Insgesamt hatten wir im letzten Jahr so gut 110 Veranstaltungen. Davon ist ungefähr die Hälfte, oder ich glaube 47 waren in Online-Formaten. Bei den anderen bin ich. So, dazu kommen dann noch ein paar Veranstaltungen bei Kunden oder nicht Kunden, sondern Mitgliedern von uns, sind ja keine Kunden, sondern Mitglieder, die dann auch noch da oben drauf kommen. Es ist sehr unterschiedlich. Also im Januar, Februar, März ist es schon viel. Ne? Wir haben allein jetzt im März 5 wirklich große Veranstaltungen und noch die Messe Logimat, wo ich 4 Tage bin. Das heißt, eigentlich haben wir in 3 Wochen 5 Veranstaltungen. Also diese Woche 2, nächste Woche 2, dann die Woche 1. Und da bin ich dann natürlich auch. Also da habe ich dann in der Regel eine aktive Rolle, oft als Moderator oder zumindest eben auch da zu sein und Gespräche zu führen. Der Vorteil, wenn ich das vergleiche mit meiner Zeit, in der ich Beratung gemacht habe, ist, dass ich bis auf die großen Messen eigentlich immer in NRW bin. Das heißt, ich bin eigentlich abends immer wieder zu Hause. Mhm. Das schätze ich schon sehr, ja.
So, das heißt tatsächlich, der Eindruck trügt nicht. Du bist richtig viel unterwegs und da können dich die Menschen antreffen und sich auch von dir auch diesen Blick auf die Branche beziehungsweise auf, wir werden es heute lernen, Logistikfunktionen werfen. Was würdest du, wie würdest du sonst deinen Job heute beschreiben? Also Logistikveranstaltungen, Online, Offline spielen eine große Rolle. Du hast über verschiedene Akteure gesprochen. Ich weiß, dass die Politik da auch eine Rolle spielt. Also kannst du mehr dazu sagen, worin dein Job letztendlich auch besteht?
Ja, das hätte ich sowieso gerade noch anfügen sollen. Man darf eins nicht vergessen. Wenn Leute sagen, mein Gott, du bist so viel unterwegs, dann vergessen sie, dass das ja mein Hauptjob ist. Also das Unterwegssein ist mein Job. Ich habe keinen normalen Job und gehe auch auf Veranstaltungen, sondern ich mache Veranstaltungen. Ne? Deswegen ist, sag mal, da keine Doppel-Dreifach-Belastung wie vielleicht bei anderen. Die Politik spielt bei uns eine Rolle, allerdings keine überragende. Wir machen das Kompetenznetz ja gemeinsam mit dem Verband, dem VVWL hier in Nordrhein-Westfalen, also dem Spediteursverband. Dessen Aufgabe ist natürlich sehr stark Lobbyarbeit und Politik. Wir machen das eher weniger. Wir treffen natürlich die Ministerin. Wir werden auch vom Land NRW nach wie vor gefördert für das, was wir tun. Aber vorwiegend dafür, um tatsächlich dieses Netzwerk auch zu bilden und den Unternehmen, sag mal, die Unternehmen weiterzuentwickeln, die Innovationsthemen zu spielen. Das ist quasi unser Auftrag, den wir vom Land mitgenommen haben. Natürlich fragt uns dann die Ministerin auch mal, wie läuft's denn? Oder was ist bei diesem Thema? Und natürlich kriegen wir auch mal einen Anruf aus verschiedenen Ministerien, wenn die zu irgendeinem Thema was wissen wollen. Also wir sind da eher der, ja, sozusagen der verlängerte Arm des Landes in das Thema Logistik, als dass wir klassisch irgendwie Lobbyarbeit machen würden. Wir sind auch nicht im Lobbyregister eingetragen. Ich wüsste auch nicht warum, weil wir machen keine klassische Lobbyarbeit. Ich gehe auch nicht auf parlamentarische Abende oder sonstige Sachen. Wir sind immer sehr froh, wenn mal ein Minister oder irgendjemand aus der Politik bei unserer Veranstaltung ist. Aber für die machen wir es eigentlich nicht, sondern wir machen es eigentlich für die Unternehmen selbst.
Für eure Mitglieder.
Genau. Ja, nicht nur für unsere Mitglieder, wir sind ja landesgefördert. Deswegen natürlich funktioniert das alles nur, wenn wir genug Mitglieder haben. Aber grundsätzlich sind unsere Aktivitäten erstmal für jedermann offen.
Also das heißt, es ist schon auch euer Ziel, dass letztendlich alle Logistik Beteiligten in NRW von eurer Arbeit auch profitieren können. Verstehe ich das richtig?
Genau. Genau.
Also dass letztendlich das Ziel der Logistikprozesse, sage ich mal, ist da in einer Dichte präsent, die sonst in Deutschland nicht so stark gegeben ist, ne? Das ist der Punkt.
Genau. Genau. Ich sage immer ein bisschen böse, dass ich meinen Kollegen, der so ein Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern macht, nicht beneide, weil natürlich der Teich, in dem er fischt, viel, viel kleiner ist. Ne? Also da ist halt nicht viel los. Wenn da nicht viel Menschen wohnen, ist da eben auch nicht viel Logistik. Da ist ein bisschen was, sag mal, an den Verkehrsbändern, aber es gibt halt keine Ballungsräume. Ne? Und die gibt es halt hier in Nordrhein-Westfalen zu Genüge. Und selbst das, sag mal, beschränkt sich nicht auf NRW, sondern, weiß ich, wir haben zum Beispiel eins unserer Mitglieder, ist der Hafen Antwerpen. Der liegt nun nicht in NRW. Aber die sind natürlich trotzdem bei uns Mitglied, weil ihr wesentlicher Markt hier liegt. Also NRW ist insofern logistisch ja spannend. Und auch da erinnere ich mich an die Anfänge unserer Logistikinitiative, als alle möglichen Leute mich immer angeguckt haben: Logistik und NRW, wie passt das denn zusammen? Logistik ist doch Bremen und Hamburg. So, ich glaube, da sind wir alle ein Stück weitergekommen. Wir wissen, Logistik ist immer da, wo viele Menschen sind und viel produziert und gehandelt wird. Und das ist eben insbesondere in den Ballungsräumen. Bremen und Hamburg sind toll, was, sag ich mal, Seeschifffahrt angeht und andere Dinge. Aber das eigentliche logistische Herz Deutschlands liegt eigentlich hier. Und das hat mit Geografie und Bevölkerungsdichte zu tun. Ne? Und auch Dichte von Unternehmen.
Ja, andere Regionen haben in der Tat andere Aufgabenstellung, um nicht zu sagen Herausforderungen. Während ich dir zugehört habe, ist mir selber jetzt eingefallen, ich bin ja jetzt vor kurzem mit meinem Unternehmen Logtastic bei euch Mitglied geworden. Und das Unternehmen ist ja in Bremen. Insofern hätte ich auch selbst die Frage beantworten können. Aber danke, dass du deine Antwort mit uns geteilt hast. Peter, ich weiß, du hast auch Herzensprojekte im Rahmen des Kompetenznetzwerks und eins davon hat mit Kindern zu tun.
Ja, genau, das sind unsere Logistik-Kids. Ein Projekt, was wir jetzt im 14. Jahr durchführen, was wie immer solche Projekte passieren ja einfach oder die entstehen, wenn man offen ist für Neues. Und es war damals so, dass die damalige, ja, oder heutige Hauptgeschäftsführerin der IHK in Essen, die Kerstin Groß, heute auch Teil in unserem Vorstand, war damals bei der IHK Bochum. Hatte eine kleine Tochter, ich hatte zwei kleine Töchter und wir haben uns irgendwie beim Kaffee auf irgendeiner Veranstaltung darüber unterhalten, dass man doch mal was für Kinder machen müsste. Ne, dass die doch eigentlich so unvoreingenommen sind und noch gar kein schlechtes Bild von irgendwas haben und man doch da tatsächlich vielleicht mal früh anfangen müsste, das Bild der Logistik zu verbessern und zu schärfen. So und so haben wir das dann. Die Idee eine Zeit lang vor uns hergetragen und dann hat sie irgendwann gesagt, pass mal auf, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Wir denken uns eine Aufgabenstellung aus, wir machen das erstmal nur im IHK-Bezirk Bochum und dann gucken wir mal, wie das läuft. So lief das dann auch im ersten Jahr, das lief sehr gut. Wir haben natürlich Learnings gehabt. Das erste Learning war, dass man für Grundschulen und Kindergärten unterschiedliche Themen braucht. Auch in einer unterschiedlichen Schwierigkeit, weil man die dann doch am Ende schwer miteinander vergleichen kann. Das haben wir dann geändert und haben es dann ab dem zweiten Jahr erstmal im Bereich der Ruhr-IHK gemacht. Das war sozusagen dann die nächstgrößere Ebene. Und nachdem das da ein paar Jahre auch sehr erfolgreich lief, haben wir es dann auf die NRW-Ebene und machen das heute mit IHK NRW gemeinsam. Wie gesagt, ein Wettbewerb, ein Ideenwettbewerb, so nennen wir ihn, der sich richtet an Kindergärten und Grundschulen, an Gruppen in diesen Kindergärten und Grundschulen. Also immer mindestens, wir schreiben immer mindestens 3 bis 5 Kinder, können aber auch mehr sein. Und die kriegen halt jedes Jahr eine andere Aufgabe zu lösen. Also in diesem Jahr ist es zum Beispiel für die Kinder in der Grundschule, was passiert eigentlich in einem Binnenhafen? So, wir organisieren das dann. Sag mal, die Kindergärten, Grundschulen können sich bei uns anmelden, schon ab Januar. Sie haben dann Zeit, bis November irgendwas abzugeben. Machen da keine Vorgaben, was sie tun. Ne, die können Film machen, die können Gesellschaftsspiel entwickeln, die können ein Lied singen, die können basteln, malen, ausschneiden, egal, irgendwas. Und senden uns dann ihr Ergebnis ein. Und wir haben dann eine kleine Fachjury, die sich das dann anguckt, und am Ende auch bewertet, was echt schwer ist, weil ja, viele Sachen halt schwer auch miteinander zu vergleichen sind. Wir achten immer sehr darauf, dass es, ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ne, wenn man sich das alles anguckt. Manche Sachen sind sehr geschliffen, manche sind sehr roh, aber wir wollen ja nicht bewerten, dass irgendwie ein Erzieher oder ein Lehrer besonders gut an der Kamera ist oder beim Schnitt. Sondern wir wollen bewerten, was haben die Kinder selbst eingebracht, wie stark sind die wirklich involviert gewesen darin und was haben sie mitgenommen. Und deswegen kriegen halt auch manchmal bei uns Leute Preise, wo andere denken würden, na, warum hat der jetzt einen Preis verdient? Aber eigentlich haben sie alle einen Preis verdient und alle kriegen auch einen Trostpreis. Und wir sind, wie gesagt, sehr froh, dass wir das jetzt schon im 14. Jahr machen können, mit der Unterstützung von einigen Firmen, die da Geld und Sachpreise zur Verfügung stellen, sodass, sag ich mal, die Sieger immerhin 1.000 Euro für ihre Kasse kriegen können, was doch sicher ein Anreiz ist, da mitzumachen.
Absolut, ja. Und ich kann mich erinnern, ich durfte ja dieses Jahr bei der Preisverleihung zum letzten Thema dabei sein. Und da ist es einfach herrlich, die zu sehen, wie die Kinder strahlen und ja, wie gespannt die dann auch einfach darauf warten. Ja, was hat uns die Jury für ein Feedback gegeben? Ne? Also auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Und man muss sagen, die Ideen sind echt gut im Sinne von, die könnten genauso auch von Erwachsenen kommen. Also da darf man sich überraschen lassen, welche Qualität der Ideen da von den Kindern produziert wird.
Ja, ich sag mal, an manchen Stellen merkt man natürlich auch, wenn vielleicht Vater, Mutter irgendwie was mit Logistik zu tun haben. Ne, wenn da so ein kleiner Junge in Warnweste vor seiner Disponentin steht, ne, und die Disponentin zu ihm sagt, du kommst aber spät. Dann weiß man, okay, bei denen zu Hause wird vielleicht schon mal darüber geredet, wie es in der Logistik so abgeht.
Ja, aber es ist doch herrlich zu sehen, dass, wie wir es beide ja wissen und viele andere, Logistik ist einfach überall und überall in unserem Leben, also auch in den verschiedenen Lebensabschnitten präsent. Und ja, ich finde es toll, dass ihr mit diesem Projekt da auch Kinder einfach ihren Blick auf das Thema werfen lassen, weil da entsteht auch eine ganz andere Emotionalität auch zu dem Thema.
Das denke ich auch. Also ich meine, mich fragen ab und zu Leute, ja, wie viele von den Kindern sind denn jetzt schon LKW-Fahrer geworden oder sonst was? Ja, keine Ahnung. Ne? Also da, es geht ja auch nicht um Berufsorientierung in erster Linie, ne? Sondern es geht in erster Linie dazu oder darum, Kindern auch im jungen Alter klarzumachen, das, was du konsumierst und kaufst, das ist nicht einfach da, sondern das hat eine logistische Reise hinter sich. Ne? Und da vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu erzeugen. Ob wir damit tatsächlich das Nachwuchsproblem der Logistik lösen, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber zumindest haben all diese Kinder, die da mitgemacht haben, schon mal sich mit Logistik im weitesten Sinne beschäftigt.
Ja, absolut. Ja, das führt uns auch zu dem Thema Sichtbarkeit und Bild der Logistik in der Wirtschaft, in unserer Gesellschaft. Das ist ja auch Teil letztendlich eurer Arbeit, die Logistik auch sichtbarer zu machen. Wie blickst du da drauf? Also wie hat sich dieses Thema im Laufe der Jahre entwickelt?
Also ich würde mal sagen, es gibt so Auf und Abs. Wie gesagt, als wir vor 26 Jahren mit der Logistikinitiative angefangen haben, da war das Thema Logistik erstmal kein großes. Dann kam der Börsengang der Deutschen Post. Nachdem die Deutsche Telekom ja schon an die Börse gebracht hatte, kam dann die Deutsche Post. Und auf einmal haben irgendwelche Gottschalks im Fernsehen gesessen und den Leuten erklärt, das ist jetzt Logistik. Das war auf jeden Fall ein Punkt, an dem das Thema sichtbar geworden ist. Sichtbarer geworden ist, als es vorher war. Aber so schnell wie es kam, war es dann auch wieder weg. Ne? Also auch danach gab es hier, wir haben uns ja auch immer mit dem Bereich Immobilien und Ansiedlung von Logistikzentren in NRW beschäftigt. Machen wir auch heute noch. Und es gab und gibt auch zu der Zeit schon Kommunen, die gesagt haben, nee, Logistik wollen wir hier nicht. Ne, weil die bringen uns zu wenig Arbeitsplätze, zu wenig, was auch immer. Ne, so. Und zu viel Verkehr, zu viel Lärm, zu viel, was auch immer. So, und insofern sage ich mal, gibt es immer so Peaks, wo es mal ganz gut für die Logistik aussieht. Der zweite war dann bei Corona, als dann alle mal geklatscht haben für die Lieferanten. Aber das, was uns tatsächlich so als Logistik fehlt, ist jemand, der mit viel Geld und Nachdruck Imagearbeit leistet. Ne, das liegt aber einfach auch an der Zersplittertheit dieses Themas. Ne, dadurch, dass es Querschnittsthema ist, gibt es halt nicht. Wir sind nicht die chemische Industrie, ne, die mit dem VCI einen mächtigen großen Verband haben, der sagt, ne, wir machen jetzt mal eine Anzeigenkampagne in allen möglichen überregionalen Blättern und erklären mal, wie wichtig Chemie ist. Ne, sondern wir sind irgendwie so ein Thema, was jeder kennt und jeder braucht, aber was auch keiner so richtig mag und wo es auch nur gefährliches Halbwissen zu gibt. Ne, dann gab es ja mal immer, weiß ich, Daimler hat mal diese Kampagne gehabt, ne, vor ihnen fahren so und so viel tausend Äpfel auf irgendwelchen LKW-Planen. Alles gut, aber was uns fehlt, ist tatsächlich so eine konzertierte Aktion, die sagt so, ohne Logistik ist alles nichts. Ne, so, und das ist ja so ein geflügeltes Wort, was es seit vielen Jahrzehnten gibt. Das kriegen wir, glaube ich, bis heute nicht so richtig rüber. Und das schaffen wir als kleines Netzwerk am Ende eben auch nicht, weil uns dazu auch die Mittel fehlen. Es gibt die Wirtschaftsmacher, die unterstützen wir auch, ein guter Ansatz. Es gibt den Tag der Logistik. Aber bei vielen dieser Themen habe ich so den Eindruck, die Branche erzählt sich immer selbst, wie wichtig sie ist. Na, also wir gehen zu wenig wirklich nach draußen zum Bürger und erklären dem, wie wichtig und wie groß Logistik ist. Wir haben das wirklich sehr punktuell immer mal versucht, haben das auch mit sehr guter Erfahrung. Wir waren einige Jahre auf dem NRW-Tag, der immer so alle 2, 3 Jahre stattfindet, dann auf dem Stand des Wirtschaftsministeriums und haben dann irgendeine Innovation gezeigt, weiß nicht, vor vielen Jahren in Bielefeld hatten wir mal, da waren die ganz neu, den Street-Scooter von der Deutschen Post da stehen. Ne? Und hatten, weiß nicht, irgendein Packspiel vom Fraunhofer IML, wo man irgendwie Pakete packen musste. Solche Dinge haben wir da gezeigt, haben dann mit den Leuten einen kleinen Logistik-Quiz gespielt. Haben irgendwie ein paar Giveaways von unseren Mitgliedern eingesammelt, haben uns da hingestellt, hatten dann irgendwie diesen Quiz. Und haben mit ganz normalen Leuten darüber geredet, oder haben die das ausfüllen lassen und ganz viele haben gesagt, ach echt, so ist das? Das hätte ich nicht gedacht, ne? Das habe ich nicht gewusst, ne? So. Da haben wir gemerkt, also im direkten Kontakt mit den Menschen kommt man da schon ran, kommt man auch weiter, kann man auch vieles erklären, aber es gibt halt keinen in der Logistik, der das professionell in aller Breite tut. Jetzt kann man sagen, ja, wir sind ja genug Menschen, ne, allein in NRW mittlerweile über 750.000 Beschäftigte, die können doch irgendwie über ihr Leben erzählen. Tun wahrscheinlich auch manche, aber viele eben auch nicht. Ne, so, und insofern, glaube ich, fehlt uns so eine Galionsfigur, so ein Gottschalk, irgendeiner, der sich hinstellt und sagt, hey, Logistik ist toll.
Ja, Gottschalk wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr werden. Ich finde es.
Nein, jetzt nicht mehr, aber damals war's.
Ja, absolut. Hat er auch sehr gut gemacht. Interessant, dass du das mit dieser Klarheit formulierst. Ich meine, es gibt ja verschiedenste Initiativen, einige hast du genannt, und genügend Arbeitskreise und. Ja, das heißt, aus deiner Sicht steht uns die Aufgabe noch bevor, da den Durchbruch zu finden. Also ich finde deinen Punkt wesentlich zu sagen, wir müssen dahin direkt zu den Menschen und eher mit dem Ziel, da zu sensibilisieren, zu sagen, wir stehen quasi im Hintergrund der Dinge, die ihr kennt. Und vielleicht nicht nur auf Jobmessen und Karrieremessen, weil das passiert, glaube ich, schon sehr viel. Nur
Ja, absolut. Auch
nur
Schulpartnerschaften,
ja.
sowas gibt's alles. Nur man darf auch eins nicht vergessen. Wenn, auch darüber haben wir bei uns im Netzwerk schon viel diskutiert. Wenn ich heute eine, weiß ich, 8., 9. Klasse sehe, wenn die in den Bereich Berufsorientierung gehen und ich gehe als Logistiker in die Schule und sage, ich würde gerne mal das Thema Logistik vorstellen. Die meisten Schulen sagen, oh, da kommt doch schon der Maschinenbau, da kommt schon die Chemie. Eigentlich haben wir da gar keinen Platz für noch mehr. Ne, das heißt, es gibt andere Branchen, die sich da sehr gut aufgestellt haben in den letzten Jahrzehnten, die da einen sehr guten Zugang haben. Wir sind oft so die Schmuddelkinder am Ende der Nahrungskette. Und das merkt man auch, wenn man auf solchen Bildungsmessen steht. Die Kollegen vom Verband machen das relativ regelmäßig, dass sie insbesondere den Berufskraftfahrer versuchen zu promoten. Und die erzählen immer wieder, ne, heute gehen ja Kinder in der Regel nicht alleine auf so eine Messe, sondern mit ihren Eltern. Dass dann, wenn dann Junge oder Mädchen stehen bleibt an so einem Stand, dann irgendwie Mutter oder Vater sagen, Nee, nee, das ist nichts für dich, komm mal weiter. Ne, so, also, ne, das Image ist halt nicht gut, gerade, sag mal, in den operativen Bereichen der Logistik, weil es so breit ist, weil es auch schwarze Schafe gibt, weil Arbeitsbedingungen nicht von 9 to 5 sind. Das muss man mögen. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir den Menschen klar machen, dass ohne diese Funktion eben unser modernes Leben nicht möglich wäre.
Ja. Ja, unter anderem gibt es deshalb diesen Podcast hier,
Ja, genau.
damit wir so viel wie möglich über Logistik und darüber sprechen, was wir mit der Logistik bewegen. Und wir kommen auch langsam zum Schluss, Peter. Ich möchte allerdings unbedingt noch ein Thema mit dir anschneiden, und zwar auf der diesjährigen Neujahrsveranstaltung kam das Thema Widerstandsfähigkeit durch Logistik auf. Das hat die Ministerin Neubauer angesprochen. Und da interessiert mich dein Blick, beziehungsweise ich habe ja am Anfang gesagt, du bist so ein bisschen Seismograf der Branche. Was nimmst du wahr zu diesem Thema? Ist das etwas, was jetzt auch die Art, wie Logistiker auftreten, wie sie gehört werden, hat das einen Einfluss gerade? Wir hören viel über Defense-Logistik auch. Wie erlebst du das, diese Entwicklung?
Ja, also ich sag mal, das Thema Resilienz ist natürlich ein großes Thema. Ne? Also insgesamt der Wirtschaft. Ne? Wie werde ich gegenüber Krisen ein bisschen fester? Mein Blick darauf ist sehr, sehr ambivalent. Weil wenn man sich die Diskussion verinnerlicht, die wir hatten während Corona, während Lieferketten irgendwie zusammengebrochen sind, da muss man feststellen, dass da alle davon geredet haben, dass wir viel tun müssen, aber getan haben sie alle nichts. Ne? Oder spätestens als es wieder lief, ist alles wieder in die alten Muster zurückgefallen. Ne? Man hat viel bevorratet, man hat auf einmal Zwischenlager benutzt und hinterher hat man gesagt, nee, jetzt brauchen wir es nicht mehr, jetzt können wir wieder sparen, jetzt machen wir es nicht mehr. Ne? Das heißt, da wir sehr in einem Bereich der Wirtschaft arbeiten, der sehr, sehr preissensibel ist, haben wir selten die Möglichkeit, Vorsorge zu schaffen für solche Themen. Und deswegen glaube ich, ja, wir müssen uns damit beschäftigen, müssen uns damit viel mehr beschäftigen als in der Vergangenheit, weil einfach nicht so alles geht. Ich meine, wir sehen jetzt gerade, was gerade rund um den Persischen Golf gerade passiert. Ne, solche Krisen passieren. Solche Krisen haben Einfluss auf Lieferketten. So, und am Ende des Tages kommt es auch auf den Blickwinkel an. Ne, weil, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe schon mit Binnenschiffern gesprochen, die haben gesagt, Niedrigwasser ist mir eigentlich egal. Weil wenn Niedrigwasser ist, befördere ich zwar weniger, aber dann kriege ich halt Niedrigwasserzuschlag. Finanziell ist das für mich überhaupt kein Unterschied. Ne? So, demjenigen, der es transportieren lässt, ist das natürlich nicht egal. Ne? Also insofern ist auch da wieder die Frage, aus welchem Blickwinkel gucke ich auf das Thema. Und in der Regel sind ja diejenigen, die Transport indizieren, weil sie Transporteur, nicht Transporteur sind, sondern Produzent oder Händler, diejenigen, die auch den Blick darauf haben müssen, wie resilient ist jetzt meine Art des Transports, der Lagerung, der Logistik. Klar glaube ich, dass Logistikdienstleister, die sich damit beschäftigen, die ihren Kunden vernünftige Angebote machen, da vielleicht zukünftig auch ein neues Geschäftsfeld entwickeln können und auch besser werden. Aber solange alle nur den besten Preis hinterherlaufen, wird es halt mit dem Thema Resilienz eher schwierig, weil umso komplexer ich die Lieferketten mache und umso mehr ich das auf verschiedenste Füße stelle und meine Produktvielfalt oder meine Vielfalt meiner Produzenten vergrößere, um nicht an einem nur zu hängen, umso teurer wird der ganze Spaß.
Ja, das ist das Thema Resilienz, verstehe ich. Und das hat auch Relevanz für jede Konjunktur letztendlich. Wie siehst du das jetzt, wo gerade dieses Thema Verteidigung ganz hochgehangen wird? Siehst du da eine Gelegenheit für die Logistik am richtigen Tisch auch mitzusitzen, mitzusprechen und vielleicht sogar mitzuentscheiden?
Naja, das Wort Logistik kommt ja aus dem Militär. Ne? Also, ne, es ist ja ein militärischer Begriff. Und wenn man, ich sag mal, sich Podcasts über aktuelle Krisen und Kriege anhört, kommt das Thema Logistik ganz oft vor. Ne? Das heißt, natürlich spielt Logistik im Krisenfall eine absolut fundamentale Rolle. Und insofern, ja, natürlich, ist das Thema Verteidigung wichtig. Wir hatten bei uns im letzten Jahr bei zwei Veranstaltungen mal einen Menschen von der Bundeswehr dabei, der so ein bisschen seine Sicht auf das Thema gezeigt hat. Und das, was ich da mitgenommen habe, ist nicht nur, dass es durchaus ein Geschäftsfeld sein kann, sondern dass ich auch mein eigenes Unternehmen auf diese Sache hin untersuchen muss. Weil der hat sehr klar gesagt: Wissen Sie eigentlich, ob Ihr bester Disponent vielleicht in seiner Freizeit irgendwo im Katastrophenschutz arbeitet? Weil im Krisenfall ist er dann einfach weg. Ne? Oder wie viel Prozent Ihrer Fahrer, Gott weiß woher, kommen und vielleicht für Ihr Land in den Krieg ziehen? Ne? Wie viele Reservisten Sie im Unternehmen haben? Alles Fragen, die man sich stellen kann. Schwierig zu beantworten, weil ich darf eigentlich meine Leute eigentlich danach gar nicht fragen. Ich sag mal grundsätzlich, auch da die Antenne aufzustellen, zu sagen, ich guck mal, was um mich drum passiert, was passieren kann und wie ich Vorsorge treffe, ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu kommt eben sicher auch noch der Punkt, dass es natürlich ein gerade wachsender Markt ist. Wenn ich mir angucke, welche Märkte im Moment spannend sind, das ist sicher nicht Chemie, das ist sicher nicht Maschinenbau, dann ist es eben eher das Thema Verteidigung und Defense.
Das finde ich sehr, sehr spannend, dieser Punkt zu sagen, okay, weiß ich überhaupt um die Implikationen in meiner Belegschaft, in meiner Organisation? Das ist sicherlich etwas, womit sich noch nicht so viele befasst haben. Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Ja, es wird spannend sein und da sitzt du an den richtigen Stellen, um das frühzeitig mitzubekommen. Ja, was das wirklich für Logistikunternehmen bedeutet, beziehungsweise welche Möglichkeiten, um nicht zu sagen Chancen, sich dadurch ergeben. Und dann liegt es an uns, ja, das dann auch zu ergreifen und zu nutzen. Ja, sehr spannend. Peter, du hast vorhin gesagt, du hast jetzt nicht so viel verändert, also so viele Wechsel gehabt in deine Laufbahn bis jetzt. Wenn ich dich so erlebe bei den Veranstaltungen, glaube ich, dass es noch lange in dieser Form weitergehen kann, so viel Energie und Spaß, wie du da mitbringst. Gibt es für dich persönlich noch etwas, wo du sagst, das steht noch auf meine Bucketlist, das möchte ich noch erleben? Was hast du denn so noch für Pläne?
Das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich eine schwere Frage, weil ich ehrlicherweise, auch wenn so Geografen ja auch ein bisschen als Planologen verschrien sind, eigentlich gar kein Planer bin. Ich bin tatsächlich eher derjenige, der so ein bisschen wie so ein Trüffelschwein durch die Gegend läuft und Möglichkeiten aufgreift und umsetzt. Das ist eigentlich eher so meine Stärke, als zu sagen, ich habe da eine riesen Bucketlist. Die habe ich im Übrigen auch privat nicht. Also ich habe auch privat keine Bucketliste. Ich sage so, jetzt hake ich ab, ich war jetzt irgendwie da und da im Urlaub oder ich will das und das noch erleben. Das habe ich eigentlich nicht. Wenn ich ganz, sag mal, also ganz unspektakulär würde ich sagen, das kann auch locker noch mal 15 Jahre so weitergehen, wie es im Moment läuft, weil es läuft im Moment extrem schön und gut und ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Ja, es wird sicher noch irgendwelche Highlights geben, aber da lasse ich mich eher überraschen, als dass ich sage, das will ich unbedingt noch tun.
Ja, dann sind wir mit dir gespannt, was dann aufkommt und dich und uns alle in diesem Bereich Logistik vielleicht überraschen wird. Gibt es noch etwas, was du dem Zuhörer mit...
Ja, leider haben wir ja gar nicht mehr über meine Beraterzeit gesprochen. Da habe ich natürlich auch extrem viel spannende Sachen erlebt. Ich habe also wirklich deutschlandweit viele große und kleine Unternehmen aus allen möglichen Bereichen beraten. Von Schifffahrt, Bahn, Lager viel. Und das, was mir wirklich da wichtig ist, was ich da gesehen habe, ist, dass völlig egal, wie groß oder klein so ein Unternehmen ist, überall noch unglaublich viel Luft für Verbesserungen war. Überall, wo ich war. Ne, also ne, dieses Thema Operational Excellence, was ich viele Jahre auch gemacht habe, zu überlegen, wie kann ich meine operativen Prozesse wirklich schlanker, besser, schneller, einfacher machen, das ist bei vielen noch unausgeschöpft. Und das finde ich insofern spannend, als dass ja auch alle immer darüber jammern, wie margenschwach das Geschäft ist. Da wird trotzdem bei ganz vielen, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe noch keinen gesehen, wo es keine Potenziale gibt. Und ich glaube, da hat tatsächlich die Logistik, aber nicht nur die Logistik, auch alle Industrieunternehmen haben da echt noch ein Effizienzthema. Und Michael ten Hompel hat mal irgendwann gesagt, Logistik ist Effizienz. Er hat das so als Gleichheitspaar nebeneinander gestellt. Und das ist mir wirklich so im Kopf geblieben, weil er hat da recht. Ne? Und ich muss eigentlich jeden Tag daran arbeiten, meine Prozesse besser zu machen, wenn ich wirklich gut sein will, wenn ich vorne sein will. Und da ist bei vielen, vielen noch ganz viel Luft. Und auch das ist so ein Ding, dass wir versuchen, auch mit unseren Veranstaltungen, mit den Anstößen, die wir da teilweise geben, vielleicht auch da nochmal was zu verbessern.
Und da ist das Thema KI mit Sicherheit noch ein Beschleuniger für das, was du schilderst.
Absolut, absolut, natürlich. Ne? Also in einer Zeit, wo immer noch ein großer Teil von Transportunternehmen sagt, was soll ich eigentlich mit dem Transportmanagementsystem? Ne? Ich habe immer die gleichen Kunden, das ist nur mehr Aufwand. Ja, in den Zeiten, klar, wird KI auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber, und das muss man auch sagen, KI ist sicher kein Allheilmittel, sondern man muss dann auch sehen, was gibt es für Lösungen, die mit KI mich wirklich in meinen Prozessen weiterbringen? Wo kann ich wirklich, wo habe ich einen Business Case, wo ich wirklich was spare und nicht nur einfach bling bling, damit ich jetzt auch KI einsetze, sondern wo kann ich tatsächlich damit Effizienzen heben?
Was war für dich ein Highlight aus dieser Beratungszeit, woran du direkt denkst, wenn es darum geht, die größte Transformation, die größte Transformation, die ein Unternehmen mit eurer Unterstützung erleben durfte? Woran denkst du da?
Also ich habe mal für einen großen Hersteller haben wir seine komplette Logistik-Organisationsstruktur verändert. Das heißt, wir haben vorgefunden ungefähr 80 Standorte in Deutschland, die alle völlig unterschiedlich strukturiert waren. Das heißt, Leute, die gleiche Funktion hatten, hatten andere Titel und Leute, die den gleichen Titel hatten, haben andere Sachen gemacht. Und
Praktisch.
wir haben über fast 3 Jahre dann irgendwie Ordnung in dieses Chaos gebracht, sind von über 200 Jobbezeichnungen in deren SAP-System auf 13 runtergegangen und haben mit den Leuten vor Ort jeweils diskutiert. Und da war immer die Arbeitnehmervertretung dabei, also immer der Betriebsrat vor Ort, der Logistikleiter vor Ort und haben vor Ort immer diskutiert. Wir sind quasi mit einem leeren Organigramm in den Standort gekommen und haben dann diskutiert, welcher Name gehört in welches Kästchen. Mit dem Backup, dass es eine Betriebsvereinbarung gab, dass keiner hinterher weniger verdienen wird als vorher. Das heißt, wir haben an manchen Stellen wirklich uralte Knoten durchschnitten, wo alle gesagt haben, also der ist zwar jetzt schon seit 7 Jahren Schichtführer, aber der kann es eigentlich nicht. Und man ihm gesagt hat, okay, den setzen wir jetzt zurück auf den Stapler, der ist kein Schichtführer mehr, er kriegt weiter sein Schichtführergehalt. Er kriegt den Titel zwar genommen, aber er kriegt sein Gehalt weiter. Das hat nicht alle glücklich gemacht, aber zumindest hat das einmal größere Unruhen doch im Keim erstickt. Und haben damit eine Struktur geschaffen, die eben für dieses große Unternehmen am Ende auch handelbar war. Weil die hatten gemerkt, bei einer SAP-Einführung hatten die alle Lagerleiter irgendwie eingeladen und stellten dann fest, dass sie von denen gar keinen Lagerleiterjob machten. Ne? Weil es dann in anderen Standorten noch welche gab, die Standortleiter. Das war eigentlich der Lagerleiter. Ne? Und ne, so hat man diese babylonische Sprachgeschichte, aber eben nicht nur die durchbrochen, sondern hat eben auch geschafft, die ganzen Standorte so aufzustellen, dass alle davon überzeugt waren, dass es hinterher besser läuft als vorher. Und das war echt ein Riesending. Das war, wie gesagt, es dauerte 3 Jahre, weil es halt so viele Standorte auch waren. Es war manchmal sehr anstrengend, manchmal war es toll, war halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt Standorte in diesem Unternehmen, wo mein Name immer noch nachklingt, entweder positiv oder negativ, je nach Blickfeld. Ne, aber wir haben natürlich auch da auf Effizienzen geguckt. Und wenn ich einen Standort habe, wo ein Lagerbüro in der Nachtschicht besetzt ist, obwohl die eigentlich nur Tagaufgaben haben, dann finden die Leute das natürlich nicht super, wenn ich den die Nachtschicht nehme, weil sie dann weniger Geld verdienen. Aber es ist einfach nicht effizient. Ne, so. Und das waren halt so Dinge, die ich da mitgenommen habe. Auch aus dem gleichen Projekt, ne? Also man hat dann ja so Anekdoten, die man auch da erlebt und kennt, ne? Dann steht man hinter jemand und beobachtet mal so die Prozesse und dann druckt er immer was aus, unterschreibt das und packt das in den Ordner. So, und das guckt man sich dann eine halbe Stunde an und dann fragt man ihn, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Sagt er, ja, also ich mal, als ich hier vor 3 Jahren angefangen habe, hat man mir gesagt, dass ich das tun muss. Und sage ich, ja, ist ja gut. Aber jetzt sagen Sie mir mal, wie oft kommt denn jetzt irgendjemand, nimmt sich diesen Ordner, schlägt ihn auf und sagt, Mann, was ein Glück, dass Sie das da immer abheften, weil sonst hätte ich es nicht gefunden. Ja, das ist noch nie passiert in den letzten 3 Jahren. Ja, sage ich, okay, dann müssen wir vielleicht mal rausfinden, wofür Sie das eigentlich tun, weil er selber wusste das nicht. Und das sind so Learnings, die man hat, dass man halt Sachen in Frage stellen muss, dass man sich tatsächlich angucken muss, warum passieren Dinge in Unternehmen so, wie sie passieren? Ne, manchmal einfach nur aus Zufall. Und das ist falsch.
Oder das berühmte historisch gewachsen, ne? Also es mag zu irgendeinem Zeitpunkt Sinn gemacht haben,
Genau,
aber.
irgendjemand hat ihm das irgendwann wie auch erklärt. Bei großen Unternehmen ist ja häufig dann so ein Totschlagargument, ja, das Audit hat uns das so vorgeschrieben. Ne, wo ich dann sage, okay, da kann ich mit dem Auditor mal sprechen, ne, über den Sinn oder Unsinn dieses Prozesses. Dann wird die Gegenwehr schon kleiner. Aber da werden natürlich häufig solche Totschlagargumente auch rausgeholt, weil ich sag mal, Menschen, die in solchen Strukturen arbeiten, die sind ja auch nicht doof. Ne? Die wissen auch, ich muss sehen, dass ich hier genug Arbeit habe, sonst bin ich vielleicht irgendwann übrig. Ne? Und das, sag mal, ist einerseits natürlich richtig. Andererseits in Zeiten, wo wir es extrem schwierig haben, Fachpersonal zu kriegen, sollten wir das Personal, was wir haben, nicht mit Tätigkeiten zumüllen, die sie eigentlich gar nicht machen müssen.
Ja, also das heißt, vor KI haben wir noch ein paar andere Stufen, wahrscheinlich auch heutzutage, die wir nehmen müssen. Aber hoffen wir mal, dass KI als Impuls da auch eine Beschleunigung da reinbringt und sich keiner dann auch fragen muss, wozu brauchen wir einen Berater, weil ja, es gibt genug Beispiele, warum es Sinn machen kann. Es ist auch oft schwierig, von innen solche Projekte dann auch wirklich durchzuziehen.
Ja, das ist schon so. Und man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, ich war lange genug Selbstberater. Auch da, genauso wie bei Logistikdienstleistern, ist das Feld sehr breit. Ne? Von sehr guten bis zu nicht so guten gibt es da alles, von seriösen bis nicht so seriösen auch. Das Bild von Beratern ist ja manchmal ein bisschen schräg. Ne? Der kommt und erzählt den Leuten, was sie eh schon wissen. Aber häufig ist so ein Berater halt auch ein Katalysator für Dinge, die vielleicht im normalen Tagesgeschäft einfach nicht durchdringen zur Leitungsebene. Und insofern, glaube ich, hat das Thema nach wie vor eine große Berechtigung. Wie gesagt, ich mache es heute nicht mehr, mittlerweile seit fast 5 Jahren, aber habe das immer gerne getan. Ne? Bin auch am Ende nicht gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe gar keine Lust mehr auf Beratung, sondern tatsächlich war mein mein Anspruch, mich zum ersten Mal in meinem Berufsleben auf ein Thema konzentrieren zu wollen. Ne, das kommt nämlich tatsächlich als Berater immer so ein bisschen zu kurz. Ne, man hat eigentlich immer zu wenig Zeit für alles.
Das bestimmte T-Modell, ne? Also man kann erstmal als Generalist anfangen und irgendwann hat man dann doch Lust, tiefer irgendwo in ein Thema reinzugehen. Ja.
Wobei ich ja immer noch Generalist bin. Also ich habe ja immer noch eine extreme Breite. Aber ich weiß halt heute, wenn eine Veranstaltung in Aachen ist, dass ich da auf jeden Fall hinfahre, weil es mein Job ist. Früher hätte ich überlegt, ja, vielleicht ist mir das doch zu weit weg, weil zu viel Zeit und ich muss doch 7 andere Sachen machen und hätte mich dann irgendwie da irgendwie vorgedrückt. Heute mache ich das nicht mehr. Heute ist das mein Fokus.
Aber du hast so einen anderen Fokus, ja. Ja, Peter, wo treffen dich die Leute? Auf Veranstaltungen haben wir verstanden, aber wenn jemand dich jetzt auch direkt so erreichen möchte, wo geht das am besten?
Also ganz einfach geht das natürlich immer über LinkedIn, geht auch über unsere Webseite www.logistik.nrw. Da kann man auch die Kontaktdaten finden. Ansonsten, wie gesagt, auf allen großen Messen und Kongressen. Wir sind dieses Jahr noch auf der LogiMAT, auf dem Testcamp Intralogistik, auf der Hannover Messe. Ach, ich weiß gar nicht. Also alles, was irgendwie mit Logistik eine Schnittmenge hat, da sind wir irgendwie meistens auf den Messen mit einem eigenen Stand oder auf irgendeinem Gemeinschaftsstand. Da mich einfach immer ansprechen. Ich bin immer froh, neue Menschen kennenzulernen.
Ja, sehr schön. So, und jetzt ganz zum Schluss, wer noch nicht bei euch Mitglied ist,
Ein Riesenfehler. Ein
direkt darüber
Riesenfehler.
nachzudenken und
Ein
uns zu handeln.
Riesenfehler, noch nicht Mitglied zu sein. Das ist, sag ich mal, meine spontane Antwort. Nein. Also A haben wir ja noch relativ früh im Jahr. Das heißt, wenn man überlegt, man möchte gerne ein Netzwerk haben in der Logistik, dann ist man bei uns sicher gut aufgehoben. Und zwar wirklich in allen Bereichen. Man kann in fremde Themen gucken, man kann in seine Themen gucken. Das ist alles möglich bei der Breite, die wir da bieten. Das kostet nur 750 € im Jahr fürs ganze Unternehmen, egal wie viele Leute da mitmachen wollen. Und ich sage immer, wir sind die Möglichmacher. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee, dann sagen wir nie nein, dann sagen wir immer, lass uns mal überlegen, wie das geht. Und das, glaube ich, zeichnet uns aus, eine sehr große Beweglichkeit. Dadurch sind wir auch immer mit unseren Themen am Puls der Zeit. Wir haben morgen eine Veranstaltung zum Thema Wasserstoff. Morgen, ich meine, wir zeichnen ja auf, aber ich kann es ja, dann kann man dann das retrospektiv noch sehen. Wir haben eine Veranstaltung zu Wasserstoff, die haben wir vor 3 Wochen konzipiert, aufgrund von 2 Anrufen von 2 Mitgliedern von uns, die gesagt haben, da gibt es gerade ein neues Förderprogramm, wollen wir da nicht was machen? Da kommen jetzt 130 Leute. Also insofern, dass diese Schnelligkeit, Sachen umzusetzen und Ideen auch von den Mitgliedern aufzunehmen und mit denen gemeinsam was machen zu wollen, das zeichnet uns eigentlich aus und deswegen muss man eigentlich dabei sein. Außerdem sind wir eh das schönste Bundesland, deswegen ist Logistik NRW auch das wichtigste Netzwerk, in dem man sein kann.
Also, dass es sich lohnt, bei euch im Netzwerk dabei zu sein, das kann ich aus meiner Erfahrung der letzten Jahre nur bestätigen, sei es mit meinen früheren Arbeitgeber oder heute mit meinem eigenen Unternehmen. Ja, einfach ein super lebendiges Netzwerk und ganz tolle Events. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen, als wäre ich befangen, aber es ist nun mal so. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich danke dir sehr.
Insofern danke für eure tolle Arbeit an der Stelle in NRW und darüber hinaus. Und vielen Dank, Peter, dass du bei dem vollen Veranstaltungsprogramm dir noch die Zeit genommen hast, hier mit uns mal in dein Leben reinzuschauen, in deine Gedanken zur Logistikfunktion. Ich freue mich, wenn wir eine Fortsetzung machen und gemeinsam schauen, was aus den aktuellen Themen geworden ist. Und vielleicht haben wir mal die Logistik-Kids auch mit hier im Podcast und können mal das ein oder andere vorstellen.
Das wäre spannend. Müssen wir mal überlegen, wie wir das hinkriegen.
Alles klar.
Vielen Dank, Pelagie, auch von meiner Seite. Also
Ja.
es hat mir wirklich Spaß gemacht und ja, ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt, wie das Feedback so sein wird.
Das werden wir mitbekommen. Vielen Dank, Peter.
Gerne.